Hi, ich bin Vic.
Und ich bin Toni.
Und gemeinsam fragen wir Deutschland:
Was wählst du eigentlich?
Jede Folge widmen wir einem anderen Was. Einem anderen Thema, das wir im Hinblick auf die Bundestagswahlen 2021 für wichtig halten. Im ersten Block dieser Folge möchten wir uns möglichst objektiv mit dem Thema auseinandersetzen. Hintergründe erklären, Details, Pros und Kontras. So hast du die Chance, dir deine eigene Meinung zu bilden. Danach gucken wir uns gemeinsam an, was denn eigentlich die einzelnen Parteien dazu sagen. Bereit? Wir auch. Heute möchten wir uns gemeinsam mit euch die Thematik der Rüstung, der Verteidigung und der Bundeswehr annehmen. Großes, spannendes und nicht unkompliziertes Thema.
Genau, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich habe mich an dieses große, spannende und nicht unkomplizierte Thema herangetraut und habe mich am Anfang echt etwas überfordert gefühlt. Wo fängt man denn da an? Vor allem ich, die meine Freundinnen mit meinem Harmoniebedürfnis teilweise zur Weißglut bringt. Und Toni lacht schon.
Ja, aber hey, Verteidigungspolitik hat auch was mit Frieden zu tun.
Eben, das habe ich auch gelernt. Denn, weil ich offensichtlich keine Expertin bin, habe ich mir eine gesucht. Jessica Nies. Jessica ist Sektionsleiterin der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Berlin und Sprecherin auf der Bundesebene der Jungen Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Sie hat außerdem Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und im Master Zeitgeschichte studiert. Und die wird uns in dieser Folge ein bisschen mit Ausschnitten aus dem Interview, das ich mit ihr geführt habe, helfen. Das ganze Interview könnt ihr dann natürlich nächste Woche nachhören, mithören und tiefer ins Thema eintauchen. Und mit ihr habe ich da angefangen, wo ich auch mit dir anfangen möchte, Toni. Mhm. Bei der Bundeswehr. Kennst du jemanden bei der Bundeswehr?
Ich kenne jetzt gerade, würde ich sagen, niemanden bei der Bundeswehr, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mindestens eine Person bei uns nach dem Abi bei der Bundeswehr angefangen hat zu arbeiten. Im IT-Bereich, glaube ich.
Gibt es sowas, so das Erste, woran du denkst, wenn du Bundeswehr hörst?
Ja, Soldaten. Und Krieg. Und tatsächlich auch Corona-Tests, weil ich im letzten Jahr nur Berührung hatte, oder nur, sag ich mal so, also Berührung hatte mit Bundeswehrsoldaten, weil die am Berliner Hauptbahnhof die Corona-Tests durchgeführt hatten und ich einmal dort einen machen musste.
Da kommen wir auch später nochmal zu. Mhm. Und ich muss sagen, witzigerweise denke ich gar nicht so sehr an Krieg, wenn ich Bundeswehr höre. Ich denke an dein cooles Marketing. Ich fand die Plakate irgendwie nicht, also cool ist das falsche Wort, aber teilweise haben sie mich wirklich zum Schmunzeln gebracht, weil die viel gespielt haben, mit einer guten Agentur anscheinend zusammengearbeitet haben. Und ich denke an die Wehrpflicht, die ja zu unserer Jugend noch ein großes Thema war. Für euch, die jetzt im Alter der Erstwählenden sind, hört sich vielleicht noch ganz, ganz weit entfernt an. Ich weiß, dass es so bei meinen älteren Cousins wirklich noch ein Thema war. Mhm. Und tatsächlich, wenn wir später in die Wahlprogramme gucken, sehen wir auch, Wehrpflicht bleibt ein Thema. Das hat Jessica mir auch erklärt und genau da möchte ich jetzt einmal kurz reinhören.
Das ist auch ein Thema, was in regelmäßigen Abständen gefordert wird von der einen oder anderen politischen Seite. Ich denke, es wird wieder mal besprochen werden, aber dann als politisches Instrument. Das heißt, es wird ein Argument sein, um eine Debatte anzuregen, die aber sozusagen ins Nichts verläuft. Die Argumente für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sind dürftig, die Argumente dagegen überwiegen. Die Debatte wurde jetzt mehrere Jahre schon geführt und wenn man das mal ein bisschen googelt und sich die Artikel dazu durchliest, merkt man, dass gefühlt alle 6 Monate dieses Thema Wiederbelebung der Wehrpflicht Konjunktur hat.
Also, auch in den Wahlprogrammen sieht man, die einen sehen das so, die anderen ganz anders.
Aber das sprechen wir gleich nochmal, aber so richtig geklärt, was die Bundeswehr überhaupt macht, haben wir jetzt nicht.
Genau, das habe ich Jessica nämlich auch gefragt.
Das so runterzubrechen auf einen einzigen Satz ist etwas schwierig, weil die Bundeswehr macht ganz, ganz viele Dinge. Aber die Kernaufgabe ist tatsächlich die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland im Fall eines Angriffs zum Beispiel.
Ist klar, oder?
Vor allem auch, ja. Ich fand es schön, Verteidigung im Fall des Angriffs. Der letzte Angriff war halt Corona.
Ja, ja, genau, so kann man das tatsächlich auch sehen.
Ja.
Es ist aber natürlich auch im Grundgesetz festgesetzt, mhm, was die Bundeswehr eigentlich darf.
Mhm.
Und weil ich weiß, wie sehr du das magst, darfst du mir jetzt mal Artikel 87a Grundgesetz im ersten Satz vorlesen.
Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Also, ja, damit ist klargestellt, dass der Bund für die Armee verantwortlich ist und nicht die Länder. Zum anderen wird außerdem klar, dass die Hauptaufgabe der Bundeswehr die Verteidigung ist oder so definiert wird. Und hier steht auch noch, Absatz 2, außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.
Und da wären wir zum Beispiel bei Corona.
Mhm.
Bei Corona hatte die Bundeswehr quasi einen Inlandseinsatz. Toni, hast du ansonsten schon mal die Bundeswehr im Alltag erlebt?
Ich glaube nicht. Also, nee, also nicht so persönlich, sag ich mal, dass ich sie irgendwo gesehen habe. Bundespolizisten, ja. Bundeswehr, nein.
Ja, und wie du jetzt weißt, komme ich ja wirklich auch aus dem behütetesten Dorf im Schwarzwald. Was heißt, auch ich habe die Bundeswehr selten im Alltag erlebt. Mhm. Und genau deswegen habe ich auch hier Jessica gefragt, wann die Bundeswehr im Alltag eingreifen darf.
Natürlich kann aber auch die Bundeswehr eingesetzt werden während der Corona-Krise, zum Beispiel in Impfzentren oder auch in Pflegeheimen. Das sind sogenannte Amtshilfeverfahren. Das heißt, Städte oder Landkreise, die Bedarf haben, können das melden und sagen, wir brauchen Hilfe. Wir melden Amtshilfe an und daraufhin kann die Bundeswehr dann agieren und aktiv werden. Das geht aber wirklich immer in dieser Balance. Es muss ein Antrag gestellt werden und daraufhin wird reagiert. Es wird halt nicht von sich aus aktiv eingegriffen in irgendetwas. Das ist ganz wichtig. Das Ganze muss dann natürlich auch so geschehen, dass es natürlich auch Ressourcen geben muss bei den Soldatinnen und Soldaten, dass sie eingesetzt werden können. Auch bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Großbrände zum Beispiel oder auch vor einigen Jahren gab es massive Schneefälle, da haben auch Soldatinnen und Soldaten geholfen. Also nochmal der Hinweis, die Bundeswehr kann von sich aus nicht im Inland oder Ausland agieren, sondern wirklich nur sozusagen mit Auftrag.
Okay, also es gibt wieder ein Verfahren, das kennen wir ja alles, deutsche Bürokratie. Aber ich finde es voll wichtig, dass sie den Punkt nochmal gesagt hat. Die Bundeswehr darf im Inland und auch im Ausland wirklich nur eingesetzt werden, wenn der Bundestag die Regierung zustimmt. Finde ich voll wichtig.
Finde ich auch super wichtig. Und hier haben wir auch schon den ersten Bogen geschlagen dazu, warum das so ein politisches Thema ist, mhm, und eben auch für den Wahlkampf wichtig. Also auch im letzten Wahl-O-Maten wurde eben das Statement aufgestellt oder die Frage gestellt, ob die Bundeswehr zur Terrorismusbekämpfung im Inland
eingesetzt werden darf.
Mhm. Auch über diese Riesenkontroverse habe ich echt lange mit Jessica gesprochen. Das könnt ihr dann alles im ganzen Interview nachhören.
Ja, es gibt ja auch zurzeit noch so viele andere wichtige und wichtigere Themen, die irgendwie in dem Zusammenhang besprochen werden können, müssen, sollen, wie Rechtsextremismus in der Truppe, also in der Bundeswehr selbst, Auslandseinsätze, zum Beispiel in Afghanistan oder zum Beispiel auch das Thema, wo überhaupt das Geld für die Bundeswehr herkommen soll.
Genau, das sind alles so die Themen, die wir auch im Alltag oft mitbekommen.
Mhm.
Also zum Beispiel diese Studie, ob die gemacht werden soll oder nicht, zu, mhm, Rechtsextremismus in der Gruppe.
Mhm.
Auch da Wahlprogramme, sehr spannend, kommen wir ja später, mhm, noch zu. Und auch zum Geld kommen wir später noch. Aber bevor wir zu den Hard Facts kommen, habe ich Jessica dann doch nochmal fragen müssen und will es auch euch, mhm, hier nicht vorenthalten. Wann muss sich Deutschland überhaupt verteidigen? Weil, wie du vorhin gesagt hast, der letzte Angriff war Corona. Aber das ist dann eben die Frage, ne?
Ja, also hoffentlich müssen wir uns nie verteidigen. Aber auf jeden Fall gespannt auf Ihre Antwort.
Deutschland muss sich verteidigen können. Punkt. Die sicherheitspolitische Lage wird immer komplexer und es ist jetzt nicht mehr so, wie wir uns das vielleicht mal in Filmen mal gesehen haben, in Historienfilmen, so, da gibt es jemanden, der greift dich an, dann trifft man sich auf dem Feld und dann wird ein bisschen geschossen und dann ist der Krieg vorbei. Nein, so ist es nicht. Es wird immer komplexer und das heißt auch eine Verlagerung des Kriegs Schauplatzes. Und zwar muss man den Cyberraum da auch nennen. Cyberattacken, Bedrohung durch Cyberattacken. Und da muss man sich ganz anders aufstellen. Und Deutschland muss sich verteidigen können, muss sich als Bundesrepublik, aber auch als Wertegemeinschaft auch verteidigen können. Wir sind eine Demokratie. Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Eine Demokratie muss standhaft sein gegenüber Bedrohungen von außen. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern natürlich auch für Europa. Wir sind ja ein Teil von Europa. Und Deutschland ist auch Teil der NATO. Das heißt, es gilt auch in einem Bündnis, gilt auch der Bündnisfall, im Verteidigungsfall, dass man sich dann natürlich auch zusammenschließt und im Falle des Falles gemeinsam gegen einen Gegner kämpft.
Also wir merken, das Thema ist riesig, auch riesig komplex. Und ich habe mit Absicht jetzt auch nochmal die Finger von EU und NATO gelassen, sondern versucht, es innenpolitisch zu behalten. Wenn ihr hier Fragen, Anregungen, Diskussions- oder Informationsbedarf habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Denn es gibt einfach kein Schwarz oder Weiß mehr in diesem Thema. Vom IS über instabile Staaten hin zu Großmächten wie China, die auch wirtschaftlich die Positionierung von Europa oder der westlichen Welt infrage stellen. Und natürlich Russland, der Nahe Osten. Die Konfliktherde sind zahllos. Und plötzlich ist die Frage, wann muss sich Deutschland eigentlich verteidigen? Gerade wenn man und wie, gerade wenn man auch noch den digitalen Raum mit einbezieht, gar nicht mehr so überraschend.
Ja, ja. Ich finde, also das, was du eben gesagt hast, dass es kein Schwarz und Weiß mehr gibt oder dass das alles irgendwie schwimmt, so ist es natürlich mit allem und so ist es auch mit den Wahlprogrammen und so ist es auch mit der Umwelt und dem Klima und alles andere. Voll wichtig. Mir ist da jetzt auch noch so Stichpunkt Drohnen in den Kopf gekommen. Und über Digitalisierung haben wir ja auch schon gesprochen in unserer anderen Folge. Da hätte man natürlich auch noch ein ganzes Kapitel hinzufügen können zu Cyberkriminalität.
Auch zu Drohnen habe ich viel mit Jessica gesprochen. Ihr merkt, wir hatten viel Redebedarf und ihr könnt euch sehr auf dieses Interview freuen. Denn bei uns beiden geht es jetzt, gerade wenn wir über Drohnen sprechen, aber auch über den Cyberraum, um die Frage, wer zahlt das eigentlich alles? Denn wenn ihr euch mal damit auseinandergesetzt habt, was allein so eine kleine Hobbydrohne kostet.
Ich will gar nicht wissen, wie teuer so ein Panzer ist und wie viel wir davon haben und wie viel uns fehlt und wie viel wir brauchen und warum überhaupt. Und also diese Finanzangelegenheiten sind, glaube ich, noch ein ganz eigener Berg, den man da irgendwie beklimmen muss.
Naja, ja. Und die Frage ist dann natürlich, wer zahlt das eigentlich alles?
Ja, wir. Ich glaube, deswegen hast du das auch rausgesucht, dass du gesagt hast, dass im letzten Wahl-O-Maten das Statement stand, die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen sich erhöhen.
Was würde denn dein Instinkt sagen, wenn du jetzt beim Wahl-O-Mat sitzt, dich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hast und dann steht da Verteidigungsausgaben erhöhen?
Schwierig. Mein erster Instinkt sagt mir nein. Die Ausgaben sollten sich nicht erhöhen. Aber das ist, weil mein erster Gedanke halt auch nur ist an Pistolen und Panzer und Kasernen und sonst was. Aber wenn ich Cyberkriminalität und sowas damit reinziehe, dann muss ich, glaube ich, dann ist es schwierig zu sagen, ich stimme eher zu oder eher nicht zu, dass die Verteidigungsausgaben sich erhöhen sollen, sondern ich glaube, es muss eher umstrukturiert werden. Also in meinem Gedanken, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie die Struktur jetzt gerade ist, aber so mein Instinkt sagt mir, wir müssen mehr ausgeben, um unsere Ministerien, unsere öffentlichen Krankenhäuser, auch private Krankenhäuser, irgendwie sowas.
Bildungssystem.
Das Bildungssystem vor Cyberangriffen, unsere Stromnetzwerke, unsere Energienetzwerke zu schützen, dass da nichts schief gehen kann. Aber ich würde sagen, die Ausgaben für Kasernen und Waffen und Rüstung in dem klassischen Sinne, wie ich an den Zweiten Weltkrieg und Kriege und sowas denke, da würde ich sagen, das sollte nicht erhöht werden. Also auch wieder nicht schwarz und weiß.
Auch wieder nicht schwarz und weiß. Und ich kann dir auch sagen, mein erster Instinkt sagt auf gar keinen Fall. Und meine weiteren Gedanken sind dir aus dem Kopf gesprochen. Und genau deswegen hat Jessica mir natürlich auch erklärt, was denn im Moment für Verteidigungsausgaben anfallen und wie das passiert, dass die verteilt werden.
die Bundeswehr oder das Bundesministerium der Verteidigung kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich brauche dieses, jenes und jenes und dann kriegt es das sofort. Sondern auch hier gibt es natürlich die parlamentarische Kontrolle. Und das findet statt in den sogenannten Haushaltsverhandlungen. Die finden dann statt jedes Jahr. Und das heißt, man kann natürlich sozusagen Bedarfe anmelden. Wir brauchen dieses und jenes und solches. Das funktioniert. Aber im Ausschuss, im Verteidigungsausschuss wird das dann besprochen und im Bundestag wird es dann auch abgesegnet, dass der Haushaltsplan für die Verteidigung, für den Verteidigungsetat auch so läuft. Das heißt, es ist jetzt kein Wunschkonzert sondergleichen, sondern es gibt immer noch den parlamentarischen Daumen, der drauf guckt und sagt, ja, das genehmigen wir oder das genehmigen wir nicht. Der Einzelplan 14, so heißt der Haushaltsplan für Verteidigung, das ist der Einzelplan 14, der beinhaltet alle Ausgaben, die mit der Bundeswehr zu tun haben. Das können auch kleinere Materialbeschaffungen sein, wirklich Ausrüstung. Das können auch für den Sanitätsdienst sind das Dinge, Gegenstände, auch medizinische Geräte. Also das sind ganz viele kleinteiligere Sachen, die da sozusagen auch beschlossen werden. In diesem Haushaltsplan gibt es dann auch noch mal größere Beschaffungsvorhaben. Und alles, was über 25 Millionen geht, das sind die 25 MIO-Vorlagen oder Millionenvorlagen, die werden nochmal gesondert, weil sie so viel Geld kosten, im Verteidigungsausschuss diskutiert. Und da handelt es sich entweder um Neubeschaffungen, zum Beispiel neue Flugzeuge, neue Schiffe, Waffen. Das sind dann die großen Sachen, sage ich jetzt mal. Können aber auch zusätzliche Beschaffungen sein von schon bestehenden Waffensystemen. Und die werden dann nochmal gesondert besprochen. Also da gibt es nochmal ein Kontrollgremium, was es bespricht ab diesem Wert. Vor diesem Hintergrund muss man das halt immer sehen. Es gibt eine starke Kontrolle von diesen wirklich großen Etats.
Voll wichtig, dass sie auch erklärt, was es so für Kontrollen gibt, wenn es so große Ausgaben gibt. Ich finde es aber auch noch wichtig, zu dem Thema irgendwie zu kommen, dass wir ja auch, wenn wir über sich oder so Rüstungsthemen sprechen, Deutschland auch noch Einnahmen haben.
Genau, ich bin damit aufgewachsen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass Deutschland Exportweltmeister war. War dann irgendwann natürlich nicht mehr, können wir uns vorstellen, China und so. Aber das war so ein Begriff, mit dem ich aufgewachsen bin.
Ja, aber ich weiß, also Rüstungsexporte sind schon noch was anderes, außer wenn wir jetzt, weiß ich nicht, Kuhmilch exportieren. Ja, oder
Schwarzwälder Kirschtorte.
Ja, genau.
Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, eben wenn ich jetzt an das Wort Exporte im Zusammenhang mit Deutschland denke, dann kommt mir halt sofort der Begriff Rüstungsexporte in den Sinn, weil es natürlich auch wieder ein extrem kontroverses Thema ist.
Ja, in meinem Kopf auch voll irgendwie negativ konnotiert, aber das muss es ja auch gar nicht sein, weil wir müssen ja unsere Bundeswehr auch irgendwie finanzieren und die Bundeswehr handelt auch oft als Unternehmen und exportiert Sachen, verkauft, sag ich mal, alte Geräte und kauft neue ein, so wie alle anderen Firmen auch, wenn man das sich jetzt mal so denkt. Also eigentlich bei mir erstmal schlecht konnotiert, aber genauso wie vorhin, wenn man weiterdenkt, eigentlich ist das kein böser Begriff.
Naja, und so wie eben Deutschland Industrieland ist, haben wir eben viel Stahl und Mobilitätsindustrie, aber damit dann auch irgendwie auch der Vergangenheit geschuldet, Waffenindustrie.
Ja, wir haben halt auch viele Waffen produziert und wir produzieren ja auch immer noch irgendwas und das wird halt ausgeexportet und dafür kaufen wir Sachen von irgendwo anders ein. Das macht auch alles Sinn.
Genau. Und dadurch, dass das historisch ja auch so verankert ist in Deutschland, wenn man das so will, steht sogar im Grundgesetz hier ein Artikel zu. Und zwar ist das Artikel 26 Absatz 2.
Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Näher ist dann in diesem Sinne das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das regelt dann, was exportiert werden darf und was nicht. Und zum Beispiel die Empfängerländer, dass die zum Beispiel nicht gerade in einem aktiven Konflikt drin stecken oder obviously kurz vor einem stehen. Und dann, also das hat dann nicht so viel mit Frieden zu tun. würde ich sagen.
Genau, und das wird auch nicht nur von einer Stelle entschieden, sondern es ist wirklich das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Wirtschaft und der Sicherheitsrat, die eben entscheiden, wohin welche Waffen exportiert werden
dürfen. Genau, also da sitzt nicht eine Person, unser Verteidigungsminister oder Ministerin, die dann sagt, heute kaufen wir mal diese Waffen und die machen uns gutes Angebot, die kriegen jetzt unsere, weiß ich nicht was.
Genau.
Also denen es nicht auf die leichte Schulter.
Genau. Es gibt ja auch wirklich Argumente für Rüstungsexport, so schwer es mir gerade auch fällt, das irgendwie zu sagen. Aber ich habe da mit Jessica viel drüber geredet und es ergibt irgendwo auch Sinn. Also es ist einfach Interessenspolitik, Machtpolitik und auch ein bisschen dieses Thema, wenn wir nicht liefern, dann liefert jemand anderes und damit verlieren wir einen verbündeten Staat.
Ja, vor allem, wenn wir nicht liefern, vielleicht liefert einfach jemand, mit dem wir gerade vielleicht nicht so gut sind. Ein Staat, wo nicht so gut auf Menschenrechte zum Beispiel geachtet wird, da würden wir keine Waffen hinliefern. Das spricht sozusagen auch dagegen, da sollte man keine Waffen hinliefern. Aber wenn wir nicht in Land X liefern, dann kann vielleicht ein Land, was nicht so gut mit Waffen umgeht, nicht so gut mit seinen eigenen Menschen umgeht, vielleicht selbst Konflikt hat, dann stattdessen liefern und ja, dann stehen wir auch wieder schlechter da und dann wurde sich mit dem Land verbündet. Ja.
Ein Punkt, den sie außerdem genannt hat, ist, dass da natürlich auch viel Tauschgeschäft klingt jetzt so falsch. Also eben Waffen gegen Öl, siehe Saudi-Arabien, quasi ja mehr oder weniger getauscht wird. Natürlich wir fließt halt auch
so,
Geld.
Ja, aber wir können halt auch so Macht ausüben irgendwo. Ja. Es gibt ja auch es gibt ja zum Thema Abrüstung auch ganz große Verträge und ganz viele große Geschichten. Wenn man über chemische Waffen irgendwie spricht oder auch Atombomben, also das sind noch große Fässer, die wir eigentlich gar nicht anschauen brauchen, aber man kann so die Abrüstung fördern, wenn wir andere Waffen zum Beispiel liefern oder also Rüstungsexporte nicht immer schlecht, gibt auch vieles, was dafür sprechen kann in bedingten Situationen.
Genau, also ihr merkt, das ist ein riesenkontroverses Thema und während Toni und ich wahrscheinlich beide in dieses Gespräch reingestartet sind und der festen Überzeugung waren, bloß keine Waffen, bloß kein Krieg und am besten Weltfrieden für uns alle.
Das wollen wir ja immer noch. Das hat sich ja nicht geändert.
Das wollen wir immer noch, aber merken wir,
wenn man so ein bisschen da reinkommt,
it's not all rainbows and unicorns.
Auch Geld für Rüstung aufgeben ist nicht immer schlecht.
Und genau deswegen war der Blick in die Parteiprogramme besonders spannend. Und ich würde sagen, wir haben eine wunderschöne Überleitung. Was sagen die Parteien eigentlich?
Was sagen Bündnis 90 Die Grünen eigentlich?
Bündnis 90 Die Grünen stehen für Frieden, Abrüstung und kooperative Sicherheit. Sie wollen eine Kultur der militärischen Zurückhaltung leben und eine Politik führen, die darauf abzielt, Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen. Ihre Forderungen sind die zivile Krisenprävention im Zentrum deutscher Außenpolitik und ein engagierter Einsatz für die Abrüstung. Es sollen grundsätzlich keine Waffen in Krisenregionen geliefert werden und Kriegs- und Fluchtursachen sollen im Kern verhindert werden. Also Politik, die unter dem Motto Do No Harm nichts tut, was Krisen oder gewaltsame Konflikte fördern kann. Hier, da wir ja ganz am Anfang der Erklärung der Parteiprogramme sind, ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass in der Politik das Wort Krise gerne stellvertretend für das Wort Krieg genutzt wird, wie ich in den Parteiprogrammen gelernt habe, als ich die leichte Fassung der Parteiprogramme gelesen habe. Keine Sorge, ich habe auch die ganze Fassung gelesen. Was ich sehr spannend fand, was Toni auch sehr freuen wird, ist, dass die Grünen explizit schreiben, dass auch die Stärkung der Rolle der Frau oder der Frauen im Bereich von Frieden und Sicherheit stattfinden soll. Außerdem soll die Bundeswehr einen Beitrag zur internationalen Friedenssicherung leisten. Dabei muss die Bundeswehr in einem System gegenseitiger, kollektiver Sicherheit agieren. Und das vorrangig unter der Federführung der Vereinten Nationen. Was das genau bedeutet, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Ich gehe jetzt einmal noch kurz auf die einzelnen Punkte ein und was die Grünen dort fordern. Und zwar im Bereich der Krisenprävention schreiben die Grünen, dass eben zivil vor militärisch stattfinden soll. Es sollen also, wie gesagt, die Kriegs- und Fluchtursachen verhindert werden und Friedensförderung soll gestärkt werden. Genau hier fällt auch die Stärkung der Rolle von Frauen mit rein. Zu den Auslandseinsätzen schreiben die Grünen in ihrem Partei- oder in ihrem Wahlprogramm, dass Militär nur als äußerstes Mittel genutzt werden soll. Es soll ein Krisenkatalog für Auslandseinsätze entstehen, der zur Bewertung politischer, militärischer, völkerrechtlicher, europapolitischer, ziviler und polizeilicher Fragen dient. Vor jedem Einsatz soll dann so jedes Ziel, jedes Instrument, die Chancen und die Risiken sorgfältig geprüft werden. Und Soldatinnen und Soldaten sollen nicht leichtfertig in einen bewaffneten Konflikt entsendet werden. Also auch hier im Namen des Friedens. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen und Europa soll auch die Bundeswehr agieren. Was heißt, die Bundeswehr soll allgemein Vereinte Nationen fähiger und europataglicher werden, was heißt, sich mehr nach außen orientieren. Und die Sicherheitspolitik soll primär zivil und präventiv statt militärisch gedacht werden. Außerdem soll der Bundestag Einsätzen zustimmen müssen. Und zum Thema Rüstungsexporte, was wir auch gerade eben schon erklärt und angesprochen haben, schreiben die Grünen explizit, dass keine Waffen an Diktatoren geliefert werden sollen. So lautet die Überschrift. Die Forderungen hier sind, dass es ein Rüstungsexportkontrollgesetz geben soll, das Kriterien wie die Achtung der Menschenrechte gesetzlich verankert. Auch die Verlagerung der Federführung vom Wirtschaftsministerium an das Auswärtige Amt soll stattfinden. Was heißt, die Verantwortungsbereiche sollen hier geändert werden. Und es soll ein Klagerecht für Nichtregierungsorganisationen geben, um Rüstungsexporte auch aus menschenrechtlicher Perspektive überprüfen zu können. Zum Thema Abrüstung schreiben die Grünen außerdem die Überschrift für eine Welt ohne Atomwaffen. Die Forderungen sind, dass Deutschland die Voraussetzung schafft, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten zu können. Außerdem sollen Investitionen in völkerrechtswidrige Waffen wie Landminen und Streumunition verboten werden. Genauso soll es grundsätzlich keine Beschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr geben. Was sagt die FDP eigentlich?
Bei der FDP ist das ganze Kapitel zur Abrüstung ein bisschen kürzer gehalten und sie haben drei hauptsächliche Forderungen bzw. Punkte. Das erste ist ihr klares Bekenntnis zur NATO. Sie sagen, die NATO ist ein konkurrenzloses, erfolgreiches Sicherheitsbündnis und es soll auch in Zukunft als Garant für unsere Sicherheit stehen. Als zweites fordert die FDP Modernisierung der Bundeswehr und eine bessere Ausrüstung. Die Freien Demokraten wollen die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr erhöhen und hierfür einen klaren Modernisierungskurs einschlagen. Und als drittes, die FDP möchte neue Impulse für Rüstungskontrolle und Abrüstung. Sie bekennen sich zum langfristigen Ziel einer atomfreien Welt. Sie setzen sich dafür ein, die andauernde Krise der nuklearen Abrüstung und Rüstungskontrollen zu überwinden. Und die FDP fordert Rüstungskontrollvereinbarung für sogenannte Cyberwaffen.
Außerdem hatten wir vorhin über die Wehrpflicht gesprochen. Und diese will die FDP weiterhin aussetzen. Also weder neu einführen noch komplett abschaffen. Mhm.
Was sagt die Linke eigentlich?
Also, die Linken. Die Linken sind sehr friedensorientiert. Sie schreiben gleich als erste Überschrift für Frieden und Abrüstung Waffenexporte verbieten. Sie sehen das Prinzip des Friedens als Modus internationaler Politik. Und während sie zwar sagen, dass die Kriegsgefahr seit Jahrzehnten nicht so groß sei wie heute, sehen sie hier keine Lösung in einer Aufrüstung, sondern vielmehr darin, auf eine Entspannungspolitik zu setzen und gerechte Weltwirtschaftsstrukturen zu schaffen. Zitat aus dem Wahlprogramm ist: Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Natürlich haben sie sich mehrere Stufen überlegt, in denen Rüstungsexporte bzw. der Stopp von Rüstungsexporten stattfinden kann. Außerdem setzt sich die Linke gegen die Bewaffnung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen ein und möchte auch weltweit autonome Waffensysteme ächten. Gegen Atomwaffen spricht sich die Linke dementsprechend auch aus und möchte alle Atomwaffen aus Deutschland abschaffen. Außerdem möchte die Linke die Bundeswehr umbauen. Die Wehrpflicht ist ja, wie bereits erwähnt, seit 2011 nur ausgesetzt und eben nicht abgeschafft. Und die Linke möchte sie gerne ganz abschaffen. Außerdem soll der Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr aufgelöst werden und extrem rechtes, rassistisches und demokratiegefährdendes Gedankengut in der Bundeswehr bzw. in für die Bundesrepublik tätigen Sicherheitsunternehmen soll untersucht und aufgedeckt werden. Unter dem Slogan "Kein Werben fürs Sterben" lehnt die Linke außerdem Werbung der Bundeswehr an Jobcentern, Schulen und Hochschulen ab. Und die Bundeswehr soll auch im Inneren nicht eingesetzt werden. Weiter fordert die Linke, dass alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beendet werden sollen. Die Bundeswehr soll aus allen Auslandseinsätzen zurückgeholt werden. Die NATO sei ein Relikt des Kalten Krieges. So agiere sie auch heute noch. Und deswegen fordert die Linke, dass die NATO aufgelöst werden wird und dass sie durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands ersetzt wird. Und dieses Sicherheitssystem soll die Abrüstung als zentrale Zielsetzung haben. Konflikte sollen zivil gelöst werden und am besten soll es eine Konfliktprävention geben. Es soll ein Menschenrecht auf Frieden eingeführt werden und die Bundesregierung solle den Fokus auf zivile Friedensmaßnahmen wie etwa die Einbindung von Fraueninitiativen, Ausbildungsprogrammen, Abgaben von Schusswaffen und zivile Vermittler richten. Was sagt die AfD eigentlich?
Die AfD hat auch wieder drei Überpunkte, schön kurz und knackig, zusammengefasst. Das erste ist, dass die AfD sagt, die Außenpolitik Deutschlands muss sich an deutschen Interessen ausrichten. Die AfD bekennt sich zu den Werten der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts im ganzen Allgemeinen so. Sie sind aber gegen die Vergemeinschaftung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und den europäischen Auswärtigen Dienst. Sie fordern außerdem, dass die Vereinten Nationen zu reformieren sind. Zum Beispiel streben sie einen ständigen Sitz von Deutschland im UN-Sicherheitsrat an. Dann der zweite Punkt zur NATO. Sagt die AfD, dass die NATO wieder ein reines Verteidigungsbündnis werden soll. Das Einzugsgebiet der NATO sollte begrenzt werden auf das Gebiet der Bündnisstaaten. Und sie sagen, dass eine stabile europäische Friedensförderung eine ausgewogene Zusammenarbeit sowohl mit den USA als auch mit Russland bedarf. Als letzten Punkt fordert die AfD eine Wiederherstellung der Wehrfähigkeit Deutschlands. Sie sagen, deutsche Streitkräfte befinden sich in einem desolaten Zustand. Sie finden, es fehlt an Personal und einsatzfähige Abrüstung. Die AfD lehnt die nukleare Waffen- und Teilhabe durchweg ab, fordert aber den Erhalt einer autonomen und leistungsfähigen wehrtechnischen Industrie in Deutschland. Außerdem, ich zitiere, sagt die AfD, die Bundeswehr soll wieder einen starken Korpsgeist, ihre Tradition und deutsche Werte pflegen. Die Tugenden des Soldaten sind Ehre, Treue, Kameradschaft und Tapferkeit. Die Bundeswehr muss die besten Traditionen der deutschen Militärgeschichte leben. Die AfD fordert nämlich auch die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Und zwar soll dies um ein Gemeinschaftsjahr ergänzt werden. Frauen sowie Männer, die sich nicht für den Wehrdienst entscheiden, für die soll das halt gelten in den Bereichen Pflege, Feuerwehr und technisches Hilfswerk. Was sagen CDU und CSU eigentlich?
Die CDU-CSU fordert Rüstungskontrolle und möchte die Abrüstung voranbringen. Ihre langfristige Vision ist eine Welt, in der nukleare Waffen als Abschreckung nicht mehr nötig sind. Langfristiges Ziel bleibt also die vollständige Abrüstung aller Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper in Europa. Dabei sollen aber natürlich bestehende Abkommen eingehalten werden. Außerdem unterstützt die CDU-CSU Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen und die dazugehörigen Raketentechnologien sowie die Ächtung autonom tötender Waffensysteme. Die Bundeswehr solle über alle modernen Technologien verfügen, die zur Verteidigung nötig sind. Dazu zählen auch unbenannte und KI-integrierende Systeme, sprich Drohnen zum Beispiel. Die CDU-CSU spricht von einer modernen und voll einsatzbereiten Bundeswehr. Dazu muss eine glaubwürdige Sicherheitsvorsorge geleistet werden und der Schutz von Frieden und Freiheit soll die vornehmste Aufgabe des Staates sein. Vornehmste Aufgabe ist auch sehr schön formuliert, finde ich. Die beste Ausrüstung für die Bundeswehr soll gewährleistet werden und die Bundeswehr soll noch viel mehr als Teil der Gesellschaft begriffen werden. Rüstungsexporte seien ein gestaltendes Element in der Sicherheitspolitik und deswegen setzt sich die CDU-CSU für einheitliche europäische Richtlinien ein, allerdings nicht gegen Rüstungsexporte. Weiter bekennen sich die beiden Parteien uneingeschränkt zur NATO. Sie setzen auf intensivere verteidigungspolitische Zusammenarbeit im Sinne der vernetzten Sicherheitspolitik. Mit ihren spezifischen Fähigkeiten im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz soll die Bundeswehr auch im Inland rasch und wirksam helfen. Und damit kommen wir zur letzten Partei. Was sagt die SPD eigentlich?
Die SPD stellt Abrüstung, Frieden, Bundeswehr, Drohnen, Atomwaffen, Rüstungsexporte, alles unter die Überschrift Frieden sichern. Als Friedenspartei bleibt für sie Dialog und Diplomatie, die Wahrung der Menschenrechte, multilaterale Zusammenarbeit, Abrüstung und Krisenprävention als entscheidende Grundlage. Zum Punkt Bundeswehr schreibt die SPD in ihrem Wahlprogramm, für sie stehe fest, dass man nur mit einer gut ausgestatteten und modernen Bundeswehr die Aufgaben als zuverlässiger Partner in Europa und in der NATO wirklich, dass man denen gerecht werden kann. Und wir wollen die Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr wieder steigern und vor allem Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden und auch bei der Bundeswehr bekämpfen. Und zu Drohnen, da hat Vicky in ihrem Podcast-Interview auch kurz drüber gesprochen, schreiben sie, dass unbewaffnete, Drohnen auf jeden Fall international erfasst werden sollen und ein internationales Regelwerk einbezogen werden sollen. Und sie wollen außerdem Rüstungskontrollen auch in den Bereichen Biotechnologie, Cyber und künstliche Intelligenz etablieren. Die SPD sagt auch, eine Welt ohne Atomwaffen ist und bleibt das Ziel sozialdemokratischer Außenpolitik. Und zum Punkt Rüstungsexporte, das ist der letzte Punkt, sieht die SPD es so, dass eigentlich eine restriktive Rüstungsexportpolitik zentral steht bei denen. Sie setzen sich dafür ein, dass die Ausfuhr deutscher Rüstungsgüter in Staaten außerhalb der EU, NATO und den gleichgestellten Ländern weiter eingeschränkt wird oder bleibt und die Kontrolle über die endgültigen Verbleib der Waffen ausgeweitet wird und absolute Ausnahmen nur in begründeten Einzelfällen möglich sein dürfen. Die sollen außerdem öffentlich nachvollziehbar dokumentiert werden und dafür soll es auch ein Rüstungsexportgesetz geben, was das alles so festsetzt. Ja, das sagt die SPD zum Thema Abrüstung.
Vielen Dank, liebe Toni.
Gerne, gerne. Das bringt uns auch dann zum Ende unserer Abrüstungspartei, unserer Abrüstungsfolge.
Naja, unserer Verteidigungsfolge.
Ja.
Wir haben uns ja sehr schwer getan, dieser Folge einen Namen zu geben. Tatsächlich ist der Arbeitstitel Abrüstung, aber es geht ja um so viel mehr. Es geht um Rüstung und Abrüstung, es geht um Verteidigung und es geht um den Einsatz der Bundeswehr.
Ja, auch um die Wehrpflicht und um Sachen wie Drohnen haben wir auch kurz angeschnitten.
Die ja mit Rüstung zu tun haben.
Genau, aber also das ist ja nochmal so eine ganz andere Sache. Also das hast du auch deswegen
ja
besonders angesprochen, weil es halt einfach.
Also es ist ein sehr gruselig, ein sehr großes, aber auch sehr gruseliges Thema. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir hier Jessica hatten, die uns das ganze Thema nochmal ein bisschen näher bringen konnte.
Mhm.
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann hört gerne in das ganze Interview rein. Wenn wir auch hier diese Fragen nicht beantworten, dann schreibt uns gerne. Und wir freuen uns schon. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Und dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal.
Wenn wir fragen,
was willst du eigentlich?
Das war
Was willst du eigentlich?
Mit Vic und Toni.
Hast du noch Fragen, Anmerkungen
oder Liebesbriefe, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.